Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geldcom Tech Talks. Auch heute wieder aus unserem Innovation Truck auf der Zukunft Personal. Und ich freue mich sehr, denn mein Gast heute ist für viele im HR-Bereich der Inbegriff von Datenkompetenzen. Daniel Mühlbauer, a.k.a. BetaDan. Daniel, schön,
Hi.
Dass du da bist.
Hi, schön, dich zu sehen. Hi.
Magst du dich einmal kurz vorstellen, sollte dich jemand noch nicht kennen, und mal erzählen, wie du eigentlich zum Thema HR Analytics gekommen bist?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin Daniel, DataDan genannt oft, und mein Thema sind Daten und KI im HR-Bereich. Ich blogge ganz viel dazu und mache hier und da auch ein paar Vorträge, habe aber einen Vollzeitjob und deswegen konzentriere ich mich dort auch viel auf KI und Daten. Zum Datenthema bin ich gekommen, indem ich im Verlauf meines Studiums, ich habe BWL studiert, mich gefragt habe, warum verhalten sich Menschen im Umfeld und in Unternehmen, wie sie sich verhalten? Du kannst dieselbe Employer Branding Kampagne machen, auf dieselbe Zielgruppe gehen und aus derselben Zielgruppe kommen manche Menschen und bewerben sich und manche Menschen interessiert es gar nicht, obwohl du auf dem Papier denkst, das sind ja die gleichen Typen eigentlich. Ja? Und das hat mich immer interessiert, warum ist das so? Wenn du eine Stellenausschreibung machst, warum bewerben sich manche und manche nicht? Warum gehen manche nach einem Jahr und manche nicht? Warum melden sich manche freiwillig für eine Beförderung und manche nicht? Diese Unterschiede im Verhalten, die haben mich immer interessiert. Und die Warum-Frage, die kann man am besten mit Daten lösen. Und so hat mich das Datenthema gecatcht. Und dann habe ich noch eine Doktorarbeit gemacht im HR-Bereich, auch BWL. Und dort auch viel mit Daten gearbeitet und dann noch ein Startup für People Analytics gegründet. Shoutout an meine Freunde von Function HR, super Truppe, gibt's heute noch, sind ganz toll, ganz erfolgreich, ich bin nur nicht mehr Teil davon. Und da haben wir ganz viel auch mit Daten in Unternehmen gearbeitet und für Unternehmen Reports zur Verfügung gestellt und dergleichen. Und das machen die Kollegen heute noch. Und so lässt mich das Thema einfach nicht los, weil für mich Daten eine wichtige Informationsbasis sind, um vor allem transparente Entscheidungen zu treffen. Es geht mir gar nicht so sehr darum, dass man sagen muss, das sind die Daten und genau so muss ich entscheiden. Weil im Bereich vom Menschlichen, im Unternehmen, da ist ja nie irgendwas absolut objektive Wahrheit. Das ist ja nicht die Naturwissenschaft, sondern da gibt es ganz viel Volatilität und Ungenauigkeiten. Und deswegen kann man immer nur nach bestem Gewissen entscheiden. Aber was man tun kann, ist, man kann die Daten offenlegen, die als Entscheidungsbasis gedient haben. Und das fasziniert mich einfach, zu sagen, okay, wir haben diese Entscheidung jetzt, wir nehmen diese Recruiting-Kanäle und die Gründe dafür sind in diesen Daten und deswegen machen wir das. Das ist eine viel bessere Vermittlung von Wissen und Vermittlung von Entscheidungen, als wenn man einfach nur sagt, der Chef hat gesagt, wir machen das so.
Ja, und man hat halt eine ganz andere Entscheidungsgrundlage.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Hast du, weil ich finde das spannend, dass du sagst, die Frage hat dich ursprünglich angetrieben, hast, ich meine, ist ja auch immer unterschiedlich von Stelle und Zielgruppen dann, hast du trotzdem eine Antwort darauf gefunden schon?
Warum Menschen so unterschiedlich? Ja, weil sie einfach so verdammt unterschiedlich sind und so, und auch derselbe Mensch im Lebensverlauf so unterschiedliche Motivlagen hat, so unterschiedliche Prioritäten hat. Jemand, den du mal rekrutiert hast, der ist nach 3 Jahren nicht mehr dieselbe Person. Einfach weil sich das Leben verändert hat. Gerade bei Einstiegsjobs oder so, der zweite oder dritte Job in der Karriere. Ne? Das ist dann oft der Job, da machst du einen größeren Gehaltssprung, da kriegst du vielleicht eine erste Führungsverantwortung oder so. Ja? So. In den meisten Fällen bist du dann zufällig auch in einem Alter, wo häufig, nicht jeder möchte das, ist auch okay so, aber wo dann häufig irgendwie geheiratet wird oder verpartnert wird. Oder dann wird, wenn man das kann und möchte, eine Familie gegründet und so. Das heißt, plötzlich kommt man in eine Lebensphase, wo die Prioritäten ganz andere sind. Und man ist derselbe Mensch eigentlich, aber trotzdem würde man möglicherweise dann vielleicht von der Führungsrolle zurücktreten oder in Teilzeit arbeiten wollen, weil man jetzt Familie hat und sich gerade intensiver kümmern möchte. Oder weil man bewusst sagt, nee, wir teilen uns das jetzt 50-50 zu Hause und dann teilen wir auch den Job 50-50 und jeder geht 50% arbeiten und dann arbeiten wir da irgendwie als Elternteam zusammen. Das sind dieselben Menschen, die du vorher rekrutiert hast, nur da waren die halt Anfang, Mitte 20 und hatten noch nicht so viele Sachen am Laufen. Ja? Und deswegen verändern sich Präferenzen. Und das ist der Grund. Menschen so unglaublich vielfältig sind in ihrer Präferenzlage und auch in ihrem Risikoprofil. Also manche haben halt tierisch viel Angst davor, auf den Arbeitsmarkt zu kommen und eben gekündigt zu werden oder so oder keine Stelle zu finden. Und andere sagen so, mir doch egal, ich mache dann Consulting oder so. Ja? Ähnliche Menschen, die stehen nebeneinander im Kindergarten, bringen ihre Kinder hin und du würdest sagen, selber Typ Mensch, so eine völlig andere Motivlage.
Ja. Total, ich könnte mir das auch nie vorstellen, einfach jetzt zu sagen, von heute auf morgen, ich gehe jetzt, ich finde schon was, weil ich bin ein total risikoaverser Typ. Mhm. Aber ich habe einen Kollegen, der letztens gegangen ist und der weiß das noch nicht.
Ja.
Aber ich glaube, der muss sich auch gar keinen Kopf machen. Der ist so kompetent.
Ja.
Der wird immer was finden.
Ja, das stimmt, ja. Ja.
Ich glaube, wir haben gerade schon ganz viel über dich erfahren. Ich würde dich trotzdem gerne noch ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Und habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht.
Okay, ja.
Kannst du einfach ganz spontan darauf antworten, ja, was dir einfällt.
Spannend.
Die erste Frage. Du hast Kinder, deswegen bin ich sehr gespannt. Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides leider. Ich arbeite lange und muss dann trotzdem früh aufstehen. Ja,
ja, so läuft das manchmal.
Ja, also wenn du mich nach meiner Präferenz fragst, bin ich eher eine Nachteule. Also arbeite gerne lange und wenn die Kinder im Bett sind, dann auch gerne noch einfach wirklich mit großer Leidenschaft und nicht gezwungen und so, alles gerne. Ich mag auch die Stille, die dann herrscht und so ein bisschen dunkel, alles gut. Und ich möchte nicht so gerne früh aufstehen, aber ich habe keine Wahl.
Ja, das kenne ich, das hatte ich heute Morgen auch. Ja. Ihr reist ja auch gerne. Mhm. Hast du eher die Einstellung, arbeiten um zu leben oder leben um zu arbeiten?
Arbeiten um zu leben in dem Sinne, dass Arbeit für mich ein Mittel zum Zweck ist und auch Geld. Das ist immer, das würde ich nie voranstellen. Es gab andere Zeiten in meinem Leben, das hatten nicht so schöne Folgen gehabt und deswegen habe ich daraus gelernt und mache das definitiv gar nicht. Meine Priorität ist mein Leben und meine Familie.
Eher Report bauen oder Report interpretieren?
Report interpretieren, ja. Das ist eigentlich der spannende Teil, wenn es um Menschen geht.
Mhm. Würdest du sagen, alles in Zahlen fassen oder Kultur als graue Zone akzeptieren?
Man muss das akzeptieren. Es gibt gar keine Möglichkeit, weil es menschelt halt. Da kommt man nicht drum rum. Ja. Ich habe es lieber, alles in Zahlen.
Also würdest du auch wirklich alles in Zahlen benennen, wenn es gehen würde?
Wenn es gehen würde, würde ich versuchen, alles okay, irgendwie runterzubrechen oder mindestens über Proxys oder so. Ja.
Mhm. Letzte Frage. Mhm. Voll digitales HR, aber mit schlechter Datenqualität oder minimal digitalisiertes HR, aber dafür mit exzellenter Datenqualität?
Boah, das ist schwierig. Exzellente Datenqualität ist für mich wichtiger. Zweites.
Warum?
Ich habe lieber dann die wichtigen Prozesse digitalisiert, die vielleicht voluminösen, die großzahligen Prozesse. Und dann macht man eben in den kleinen Prozessen halt noch manuell. Dafür aber gute Daten in den Großprozessen, aus denen man lernen kann und das verbessern kann. Mir nützt die ganze Digitalisierung nichts, wenn ich das zwar dann vielleicht halbwegs automatisch habe, aber daraus nichts lernen kann, nichts ableiten kann, keine Entscheidung treffen kann. Das ist wertlos.
Das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung zum heutigen Thema, denn wir sprechen über Datenhaltung, Datenqualität, Data Washing.
Mhm.
Ich muss zugeben, ich muss das googeln.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, viele unserer Zuhörer wissen vielleicht auch nicht direkt, was damit gemeint ist. Also bevor wir anfangen, kannst du mir vielleicht nochmal in einfachen Worten erklären, was Data Washing genau ist?
Ja, Data Washing ist für mich, das ist so ein Begriff, den habe ich irgendwie, bin ich mal drauf gekommen. Deswegen findet man dazu auch noch nicht so viel, weil das jetzt kein ganz offizieller Begriff in dem Sinne ist, der Datenwelt im HR oder so. Ich nenne Data Washing so ähnlich wie Greenwashing, wenn man als zum Beispiel HR-Abteilung so tut, als würde man datenbasiert arbeiten, Signale entsprechend sendet, so nach außen hin, so nach dem, guck mal, hier haben wir einen Report, da haben wir KPIs und das machen wir auch, aber eigentlich nicht datenbasiert entscheidet, sondern einfach das nur nach vorne hält, weil das cool ist, weil das einen gewissen Seriositätsfaktor gibt, weil man das vielleicht auch Richtung Geschäftsführung signalisieren möchte. Aber eigentlich macht man Business as usual, nur man hat jetzt halt einen Report. Ja, und das ist für mich Data Washing. Wenn man so tut, als wenn man datenbasiert, ist es aber eigentlich nicht.
Ich glaube, das macht es klarer. Das war nochmal gut, bevor wir jetzt einsteigen. Ich habe nämlich ein paar Thesen mitgebracht, mit denen wir dann genau über die Themen reden können. Meine erste These. Mit Data Washing sind HR-Reports nicht mehr wert als Kaffeesatzleserei.
Ja, das ist genau der Punkt. Wenn man jetzt sagt, ich möchte datenbasiert arbeiten und das finale Ziel ist ein Report oder ein Dashboard, das ist eigentlich der Anfang von datenbasierten Arbeiten. Also das ist ein Zwischenziel maximal. Das ist cool, wenn man ein Dashboard hat. Ich will das auch nicht kleinreden. Aber das Entscheidende ist, dass man dann die Zahlen in diesem Dashboard, die zum ersten Mal gut ausgewählt sein müssen, damit es nicht irgendwelche Vanity-Metrics sind, die man nur vorzeigt. Das ist auch Data-Washing, ne? Wenn man halt sagt, oh, guck mal, Anzahl Bewerbungen. Wir sind so toll, wir kriegen so viele Bewerbungen. Ja, sind es denn die richtigen Bewerbungen oder kriegt ihr einfach viele? Weil viele Bewerbungen ist gar nicht mal so hilfreich. Dann habt ihr unheimlich viel Arbeit, aber in diesen Bewerbungen stecken wenige Menschen, die ihr tatsächlich rekrutieren wollt. Das heißt, ihr macht viel Arbeit für die Verarbeitung der Daten hinter den Bewerbungen und auch Interviews und so weiter. Aber am Ende sind da nur irgendwie 3%, 4% Menschen dabei, die ihr tatsächlich einstellen wollt. Und das ist ja das typische Data Washing. Dann stellt man sich hin auf Messen und so weiter und sagt, 1 Million Bewerbungen. Und dann, ja, aber sind es die richtigen? Mhm. Also ich meine, ihr seid, ne, wenn ich dann mal jetzt so hypothetisch sage, ihr seid ein Unternehmen da mit 50.000 Menschen, da würden ja wahrscheinlich 500.000 Bewerbungen auch reichen. Aber dann wenigstens die richtigen. Ja. Ja? Oder 300.000, aber dann wenigstens die richtigen. 1 Million, ja gut. Ja? Also, und genauso ist das mit der Time to Hire oder anderen KPIs. Das heißt, das muss man erstmal gut auswählen und dergleichen. Wenn man das nicht gut auswählt, wenn man das nur macht, um jemanden zu besänftigen, weil man endlich im HR auch was mit Daten machen muss. Ja? Irgendwas mit Medien war früher, jetzt ist irgendwas mit Daten, bald ist irgendwas mit KI. Und wenn man das dann einfach nur vorzeigt, wie so eine Art Ablassbrief, so hier, guck mal, ich bin brav, ich habe Daten, tschüss. Ja? Ja. Das ist überhaupt nichts wert, weil die Entscheidungen werden weiter aus dem Bauch getroffen und sind weiterhin anfällig für Bias und sind weiterhin schlechte Entscheidungen. Mhm. Ja? Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist eine Verschiebung des Bauchgefühls, sage ich immer, wenn man dann Daten nur nutzt, um sie in irgendeinen Report zu schreiben, aber eigentlich seine Entscheidung nicht verändert oder hinterfragt vor allem auch mal. Mhm.
Du hattest gerade gesagt, manchmal ist ja dieser Druck da, dass ich was machen muss. Und das kann ja entweder von der Seite kommen, dass ich merke als HR, ich muss halt Zahlen mitbringen, damit ich einen gewissen Business Case aufmachen kann. Kann aber auch von der anderen Seite kommen, dass von oben kommt, ihr braucht ja Zahlen, um das nachweisen zu können. Wie kann ich verhindern, dass ich genau in die Situation komme, dann einfach das nur des Willens, also des Scheinwillens zu machen? Ja.
Ich muss diese fetischhafte Serviceorientierung ablegen. Dieses, oh, jemand hat gesagt, ich muss, also muss ich. Nee, stell mal eine Rückfrage. Das ist das Allerwichtigste. Wenn diese Anfrage kommt, ihr müsst jetzt was mit Daten machen, dann zurückfragen, was denn genau? Und wenn dann heißt, ja, unseren Erfolg, euren Erfolg nachweisen. Ja, okay, dann lass uns kurz drüber reden. Was verstehst du unter Erfolg von HR? Ist erfolgreiches HR zufriedene Mitarbeiter? Ist erfolgreiches HR schnelle Prozesse? Möglichst hürdenarme Prozesse? Ist erfolgreiches HR möglichst niedrige Kosten? Ist erfolgreiches HR, dass wir uns am Arbeitsmarkt differenzieren von anderen und deswegen von der richtigen Zielgruppe getroffen werden? Und dann kommt häufig sowas wie, ja, alles davon. Ja, aber das sind konkurrierende Dinge. Ich kann nicht kostenoptimal sein, wenn ich gleichzeitig versuche, mich am Arbeitsmarkt mit tollen Kampagnen irgendwie abzuheben und anders zu sein und aufzufallen. Insbesondere, wenn ich vielleicht nicht das größte Unternehmen bin oder das bekannteste oder aus der coolsten Branche, dann muss man überlegen, geht das überhaupt? Es geht zwar kostenoptimal im Sinne von so wenig Kosten wie möglich, aber es wird wahrscheinlich nicht kostenminimal gehen. Und das ist ein Riesending. Wenn man anfängt, diesen Dialog zu führen, noch bevor man ein Datum gesammelt hat, dann passieren zwei Dinge. Das erste ist, man kriegt mal heraus, was soll man eigentlich überhaupt messen. Und das zweite ist dann, man wird viel klarer darüber, welche Prozesse, welche Daten man braucht und wie man anfängt. Und dann ist man eben nicht so, dass man sagt, okay, wir fischen jetzt im Trüben und wir präsentieren irgendwelche Zahlen, sondern dann kann man bis runter zur KPI, das, was ich jetzt kurz aufgemacht habe, kann man bis runter zur KPI runterbrechen und dann sagen, ja, okay, dann brauchen wir eben nicht die Time to Hire. Dann brauchen wir eben nicht die so und so, sondern brauchen wir vielleicht die Cost per Hire, weil wir sollen kostenminimal arbeiten. Vielleicht war das das Erfolgskriterium. Oder wenn wir Zufriedenheit erreichen sollen, dann müssen wir eben diese ganzen Dinge messen. Von der Ausschreibung, von den Kandidaten hin bis am Ende zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in die Rente gehen oder das Unternehmen verlassen. Das ist ein völlig anderer Blick und es sind auch völlig andere Erhebungsmethoden. Mhm. Zufriedenheiten werden oft erhoben entweder über Verhalten, weil Leute gehen, oder darüber, dass man sie fragt, ob sie zufrieden sind. Völlig andere Erhebungsform, als wenn man jetzt schaut, Cost per Klick, Cost per irgendwas. Ja.
Und dabei auch total aussagekräftig.
Ja, genau.
Wenn ich jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht noch nicht so Berührungspunkte dann auch mit Daten haben, gerade wenn man dazu neigt, dann trotzdem nach dem Bauchgefühl zu gehen. Was für Fähigkeiten und Skills brauche ich dann im HR, damit ich die Daten auch entsprechend nutzen kann?
Ja, die erste Sache ist einmal, ich bin mir nicht sicher, ob man die Fähigkeiten in dem Sinne im HR braucht. Ich glaube, die wichtigste Sache, die man erstmal realisieren muss, ist, dass es sich um einen Teamsport handelt. Und man kann das mit IT, mit Data, mit Datenwissenschaften oder welche auch immer, Abteilungen, Analytics, BI, Business Intelligence Abteilungen, aus dem Controlling vielleicht Kollegen oder so, die sich mit Daten schon ein bisschen besser auskennen oder im Sales gibt es auch viele oder im Marketing auch, dass man sich zusammensetzt. Ja, dann wird man vielleicht einige Sachen unterschreiben müssen mit Blick darauf, dass man mit HR-Daten zu tun hat und man jetzt nicht jeden Mitarbeiter einfach da drauf gucken lassen kann, wenn der jetzt gerade im Sales arbeitet oder im Controlling. Ja, aber das kriegt man ja hin. Und dann muss man so ein interdisziplinäres Team eigentlich haben. Wenn man jetzt sagt, ich will das unbedingt in HR aufbauen, dann ist es schon so, dass es sehr ratsam wäre, insbesondere wenn man jetzt erst damit anfängt, sofort zu versuchen, wirklich solide Datenwissenschaftlerinnen einzustellen. Das sind keine Menschen unbedingt, im ersten Schritt nur mit, ich habe meine Weiterbildung im Datenbereich gemacht, sondern wirklich Menschen, die Statistik studiert haben oder die eine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben, die sich wirklich von der Pike auf mit Daten beschäftigen, die Datenformate verstehen, Datenquellen verstehen, die verstehen, wie man sowas anbindet. Und dann würde ich sagen, man braucht wahrscheinlich einen Data-Ingenieurin irgendwie so, ja, die baut so die ganzen Datenflows und eine Datenwissenschaftlerin, die baut eben die Analysen. Und dann gibt es manchmal noch Teams, die sagen, okay, wir brauchen auch jemanden, der sich nur um die Visualisierung kümmert. Manchmal können das die AnalystInnen auch. Aber das, wenn man das wirklich in HR haben will, dann muss man in diesen Bereichen nachschauen oder jemanden dazu ausbilden. Und das geht dann zum Beispiel über eine berufsbegleitende Promotion im Datenbereich oder so, wenn jemand schon einen Master hat, dann kann man ja gucken, ob man eine Kooperation mit einer Universität findet und dann so eine begleitende Kooperation macht.
Ja. Das heißt, langfristig führt eigentlich kein Weg um Data Ownership HR drumherum.
Nee, ich denke nicht. Also das Kostenthema ist halt ein Riesenthema. Nicht jedes Unternehmen kann da einfach Geld drauf schmeißen. Deswegen muss man da mit externen Kooperationspartnern vielleicht zusammenarbeiten und die, dann hat man das ausgelagert. Aber für einen geringeren Kurs, als wenn man sich jetzt 2, 3 professionelle Datenwissenschaftlerinnen leistet, die man auch halten muss über die Zeit, wenn dann die Großen anrufen, ne, und sagen, ach, du kannst Daten, cool. Hier ist viel mehr Geld. Hast du Lust, für uns zu arbeiten?
Dann ist man auf einmal so viel gefragt.
Ja, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, ja. Deswegen ist das schon wichtig. Und dann kann man aber auch mit externen Partnern zusammenarbeiten. Und der erste Schritt ist vielleicht mal mit einer Universität oder einer Hochschule zusammenzuarbeiten. Die Studierenden da, die sind oft sehr gut ausgebildet im Datenbereich auch. Und die müssen vielleicht Abschlussarbeiten schreiben. Die können mal erste Dashboards entwickeln. Vielleicht kann man sie zusammensetzen mit jemandem, der schon Dashboards im Sales oder Marketing entwickelt hat. Und dann lässt man die HR-Daten aufbereiten in Form einer Masterarbeit zusammen mit einer Universität oder einem Forschungsprojekt. Es kommt oft deutlich günstiger.
Damit man ja überhaupt auch die Daten auswerten kann, braucht man vor allem auch saubere Daten. Deswegen meine nächste These. Je sauberer die Daten, desto leichter wird HR als strategischer Partner im Unternehmen ernst genommen.
Ja, die Datensauberkeit direkt ist nicht der Grund. Also eigentlich ist das der Grund. Aber die KonsumentInnen dieser Daten und auch die AdressatInnen dieser Daten, die bekommen mehr Vertrauen zur Datenqualität über die Zeit und damit auch mehr Vertrauen zu den Ergebnissen und damit auch zu den Entscheidungen, die darauf basieren. Und das ist das Wichtige. Das heißt, die Datenqualität, ich mache es mal andersrum, wenn man zum ersten Mal als HR einen Report oder ein Dashboard präsentiert, dann werden viele jetzt kennen, dann wird die Hauptdiskussion, heißt dann immer, oh, cooles Dashboard, cool, dass ihr das jetzt ausmacht, aber. Und dann kommen die ganzen Fragen zur Datenqualität. Diese Zahl da oben rechts, das kann doch nicht sein. Zufriedenheit, die liegt hierbei irgendwie durchschnittlich hoch. Ich habe letzte Woche mit 3 Leuten gesprochen, die sind alle super zufrieden. Und so wird dann soft die Datenqualität angezweifelt, so nach dem Motto. Nur weil Menschen nicht verstehen, dass es out of small sample selection halt irgendwie man nicht allgemeine Schlüsse ziehen kann. Nur weil man mit 3 Leuten am Kaffeeautomaten gesprochen hat, die vielleicht alle noch einem untergeben sind und deswegen sagen, ja, natürlich bin ich zufrieden. Ja. Aber in einer anonymen Befragung vielleicht eher sagen, nee, ist gar nicht mal so geil gerade. Ja. Vor allem werde ich immer zugequatscht am Kaffeeautomaten, sagen die dann vielleicht oder so. Und das ist halt genau das, was man, glaube ich, bedenken muss. Das heißt, wenn man auf diese ersten anzweifelnden Fragen oder freundlich gesagt überprüfenden Fragen, die ja auch zu Recht da sind, gute Antworten liefert, transparent, versucht nichts zu verstecken, sondern sagt, das ist die Datenbasis, die wir haben. So ist das passiert, das sind die und so weiter. Und deswegen ist die Zahl so. Wenn wir der Meinung sind, wir brauchen da noch mehr Befragungspunkte, ja, dann gibt uns mehr Geld, dann lasst uns 3-mal im Jahr Zufallssamples ziehen und die dann befragen und das in Reihe schalten und dann gucken wir mal. Aber wenn man diese Art von Vertrauen dann bildet und merkt, oh, da sind ExpertInnen am Werk und die sind wirklich an der Datenqualität interessiert. Und vor allem sagen sie auch proaktiv, ohne Nachfrage, wenn die Datenqualität mies ist irgendwo. Wenn das nur ein erster Versuch ist und haben dann Vorschlagspunkte, wie man es verbessern könnte. Aber meistens braucht man Geld dafür. Und dann sagt man, schaut mal hier, das ist eine Analyse, die haben wir jetzt gemacht mit den Daten, die wir haben. Das Ergebnis wäre doch geil, wenn wir das hätten, oder? Das einzige Problem ist, dieses Ergebnis ist nicht vertrauenswürdig, weil wir haben folgende Datenprobleme. Dafür, um die zu bereinigen, bräuchten wir x Euro und wir müssten das und das und das tun. Die nächste Version dann einer tollen Analyse, die auch zuverlässig ist, wenn ihr die denn wollt, wenn euch diese Zahl gefällt hier, ja, von der Art, von der Information her für eure Entscheidungen, dann wird das wahrscheinlich 6 Monate dauern. Dann müssen wir die Daten bereinigen und wir müssen sie vor allem dann ja auch noch sammeln. Das heißt, nächstes Jahr um diese Zeit können wir euch vielleicht einen besseren Report liefern. Mhm. Das ist dann vielleicht nicht sexy, aber das ist ehrlich und geradeaus und das schafft langfristig Vertrauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ist die Datenqualität so entscheidend und zugleich ist es so ein unsichtbarer Punkt, weil es immer hinter den Kulissen stattfindet und auch viele, die nicht mit Daten zu tun haben, die dann vielleicht aber in Entscheidungspositionen sitzen, die wissen gar nicht, was das für ein Schmerz ist, gute Daten zu haben. Mhm. Das ist so schmerzhaft, diese Datenbereinigung. Also alle, die sich mit Daten wirklich als Datenwissenschaftler beschäftigen, die sagen ja, 20% ist Analyse, 80% ist Datenarbeit. Ja, nicht nur Bereinigung, auch Verknüpfung. Aber der massive Job eines Datenwissenschaftlers im Unternehmen einer Datenwissenschaftlerin ist die Bereinigung von Daten, die Verknüpfung von Daten, die Prüfung von Daten, die Korrekthaltung von Daten über die Zeit, das Qualitätsmanagement etc. Und dann ja, diese coolen Analysen, die machen die dann auch noch in 10-20% ihrer Zeit.
Ja, man unterschätzt das halt wirklich, wie viel das ausmacht. Ja. Ich merke das bei uns auch immer. Wir sind ja Marketing und wir haben verschiedenste Marketing-Tools im Einsatz. Und die greifen nicht alle ineinander, dass du die Daten mit einer Quelle auswerten kannst. Und das ist manchmal so ein Schmerz, weil du weißt dann, eigentlich haben wir die ganzen Daten und wir kommen gerade noch nicht dazu, sie so auszuwerten, weil wir noch nicht die Möglichkeit haben, weil sie halt getrennt voneinander liegen. Und deswegen nicht in Korrelation zueinander gesetzt werden können.
Exakt.
Wie schaffe ich das denn jetzt gerade als HR-Abteilung mehr Datenqualität herzustellen oder generell für Datenqualität zu sorgen?
Ja, grundsätzlich ist natürlich erstmal wichtig, dass man versteht, wie kommen Daten zustande und dass man dann auch weiß, was Qualität bedeutet. Denn Qualität kann ja unterschiedliche Dinge bedeuten. Mangelnde Qualität kann dadurch entstehen, dass ich unvollständige Daten habe. Ich kann aber auch vollständige, aber schlechte Daten haben. Ja, das heißt, jeder hat geantwortet zur Mitarbeiterbefragung, ne, vollständige Daten, ja, 100% Abdeckung. Jeder hat wirklich geantwortet. Aber die haben geantwortet, weil Chefin gesagt hat, antworte jetzt. Ja, und haben gar nicht ehrlich geantwortet oder haben Angst gehabt oder da stand jemand dahinter oder die haben es als Team ausgefüllt. Die haben irgendwie Antwortpatterns gemacht. Es gibt die lustigsten Sachen. Manche Menschen machen gerne Muster in diese Sachen, wenn sie antworten, so einfach, weil sie keinen Bock haben darauf. Ja. Ja, und gar nicht ihre echte Meinung sagen wollen, weil sie kein Vertrauen haben, dass das verwendet wird, weil man das noch nie gemacht hat. Man hat schon 10.000 Befragungen gemacht, aber nie wurde mitgeteilt, was damit eigentlich passiert. Ja, und deswegen ist das unglaublich wichtig. Bei allen Befragungsdaten ist man darauf angewiesen, dass die Menschen qualitativ hochwertig und vollzählig antworten. Das heißt, man muss ihnen vorab begreiflich machen, selbst wenn man das in der Vergangenheit schlecht gemacht hat, was man jetzt besser machen wird, was man mit diesen Ergebnissen machen wird und was man fordert, welche Art von Entscheidung man treffen möchte. Und das ist, glaube ich, etwas, das sehr erfolgreiche Abteilungen, egal ob HR oder Marketing oder andere, die mit Daten arbeiten wollen, tun. Wenn die eine Anfrage bekommen, etwas mit Daten zu bearbeiten, dann stellen die erfolgreichsten Teams erstmal die Rückfrage, wir können diese Analyse gerne machen, aber wenn wir zu einem Ergebnis kommen, bist du bereit, das Ergebnis so zu akzeptieren, dass wir dann auch eine entsprechende Handlung treffen? Mhm. Ich mache es mal konkret. Wenn jemand käme und sagt, wir müssen mal den Gender Pay Gap analysieren, dann wäre die richtige Frage am Anfang, hey, wenn wir herausfinden, dass wir einen haben, bezahlst du dann den Frauen mehr? Und sagst du mir das vorab zu? Mhm. Weil sonst lohnt sich die Arbeit gar nicht.
Ja.
Warum soll ich eine Gender Pay Gap Analyse dann machen, wenn wir eh nur rausfinden wollen, dass wir kein Problem haben? Ja, dann können wir einfach sagen, wir haben kein Problem. Warum sollten wir dann diese ganze Analysearbeit da reinstecken? Ja. Ja? Und das ist auch das, was man verstehen muss, dass Datenarbeit im Unternehmen keine Auftragsforschung ist. Es geht nicht darum, rauszufinden, was einem gefällt, sondern es geht darum, rauszufinden, was tatsächlich ist und dann entsprechende Handlungen zu machen. Und das braucht ja so viel Mut, das braucht ja so viel Ehrlichkeit. Wie viele obere Führungskräfte wollen sich dann gerne dahinstellen und gegebenenfalls zugeben, dass irgendwas falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, weil man einen Gender Pay Gap hat oder so. Ja? Mhm. Da stellt sich ja nicht gerne jeder hin. Was das aber auslöst im Unternehmen, wenn man diesen Mut aufbringt, sich vor versammelte Mannschaft stellt und sagt, hey Leute, wir haben eine Analyse gemacht und da kam echt raus, dass wir in manchen Jobgruppen einen Gender Pay Gap haben. Ich weiß, dass ihr als Einzelne das vielleicht schon vermutet habt oder sogar wisst. Wir haben das systematisch gedacht, dass wir fair sind und haben das gar nicht gesehen. Jetzt haben wir das analysiert, haben das gesehen und wir werden jetzt auch was tun. Und wir werden jetzt besser bezahlen in der einen oder anderen Stelle. So. Das schafft auf Jahrzehnte Vertrauen, wenn man diesen Mut hat, wenn man diese Ehrlichkeit hat, wenn man sagt, hey, we messed it up. We're going to do it better now. Und das, glaube ich, ist super wichtig. Und das sind so die, das ist das ganze Geplänkel. Und dann ist die Datenintegration und Aufbereitung so wichtig, dass man KPIs sauber definiert. Dass man sagt, wenn wir Fluktuationsquote berechnen, was meinen wir damit? Ist das ein Rolling Average? Ist das ein Durchschnitt übers Jahr? Ist das eine aufsummierte Anzahl über die Monate? Meinen wir damit was Festgeschriebenes, was nachträglich nicht mehr korrigiert werden darf, als ins Controlling geht für einen Jahresabschluss? Also so scheibenmäßig, ja, die Daten. Was meinen wir damit eigentlich? Sind das nur die Voluntary Exits? Wollen uns nur die interessieren? Wie berechnen wir das? Ne? Berechnen wir das zur Gesamtzahl der Köpfe oder nur derer, die im Controlling als Heads gezählt werden, also WerkstudentInnen und so nicht. Ja, bei manchen Firmen ist das ja so, dass die nicht personalrelevant in dem Sinne sind, dass sie in den Jahresabschluss kommen, als MitarbeiterInnen. Das sind alles so Dinge, die muss man klären auf dem Weg dahin. Und dann muss man sich fragen, aus welchen Quellen kommen die Daten? Die sollten am besten in Echtzeit übermittelt werden. Und dann sollten die korrekt sein. Da muss man immer prüfen, ob die korrekt übermittelt werden. Dann muss man wahrscheinlich so Berechnungslogiken und Aggregationslogiken einbauen, die aus den personalisierten Daten aggregierte anonyme Daten machen. Und die muss man prüfen, ob die funktionieren, ob das klappt, ob dabei was verloren geht oder falsch läuft oder so. Und das ist eine Heidenarbeit, die sich bisher habe ich noch nicht erlebt, wenn man die Frage gut auswählt. Also wenn man wirklich eine relevante Business-Fragestellung als Business Case auswählt am Anfang, dann habe ich noch nie erlebt, dass sich die Datenarbeit nicht rentiert hätte. Ich habe ganz oft erlebt, dass sie sich nicht rentiert hat, weil Menschen halt gesagt haben, wir wollen irgendwas mit Daten machen, damit wir cool sind. Aber nicht zum Beispiel, also ich habe schon Fluktuationsmodelle in Unternehmen gesehen, die gar keine Fluktuation haben. Die haben eine Fluktuationsvorhersage gemacht, ja, ganz toll, technisch einwandfrei, sauber, tolle Daten und so weiter. Aber wenn man dann fragt, sag mal, ihr seid doch aus der Industrie XY, mir ist nicht bekannt, dass ihr Fluktuation wirklich habt. Wie viel Fluktuation habt ihr denn? Ja, 2%. Und dann macht ihr diese ganze Arbeit, um Fluktuation vorherzusagen, wenn ihr nur 2% Fluktuation habt? Ist doch komplett irrelevant. Ist doch wirklich egal. Mhm. Ihr habt doch möglicherweise andere Probleme. Ja, Stimmung ist schlecht. Ich sage, ach, vielleicht wäre das mal ein geiles Modell. So. Ja. Da lohnt sich's vielleicht dann auch, weil da könnt ihr dann viel mehr freischalten darüber. Was nützt das denn, wenn man aus dieser 2% dann 1,8% macht, weil man weiß, wo die Hebel sind? Da hat man ja gar nichts gewonnen und dann wird man wahrscheinlich die Kosten für die Analyse auch nicht wieder reinholen damit. Das ist das Entscheidende.
Ich finde es spannend, du hast jetzt schon zweimal darüber gesprochen, wie viel Mut das auch erfordert, mit den Daten dann umzugehen. Mhm. Und ich glaube, auf die Zukunft geschaut, brauchen wir auch in einem Aspekt ganz viel Mut. Das ist, was den ganzen Fachkräftemangel und das zu lösen angeht. Deswegen These Nummer 3. Mhm. Mit der richtigen Datenqualität können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Ja, man kann wahrscheinlich, wenn man die richtigen Fragen stellt. Man ist jetzt, angenommen, man ist Unternehmen Y, a company that makes everything, ist ja, glaube ich, Acme, ne?
Ja.
Und sitzt irgendwie regional, nicht so in einem großen urbanen Gebiet, ja, und ist nicht so bekannt und dergleichen, hat nicht so eine starke Produktmarke. Menschen kommen mit den Produkten eigentlich gar nicht so richtig in Kontakt. Ist vielleicht sogar B2B oder so, ja. Und dann möchte man trotzdem, merkt man, oh, auf dem Arbeitsmarkt, wir sind gar nicht sichtbar. Man merkt gar nicht so richtig, dass es uns gibt und so weiter und so fort. Jetzt könnte man mit Daten herausfinden, wo sind unsere Zielgruppen? Wo laufen die rum? Sind die auf der Gamescom? Sind die auf anderen großen Veranstaltungen, Messen? Sind die beim Fußball am Wochenende? Fahren die auf Auswärtsfahrt? Gibt es hier in der Umgebung Auswärtsfahrten eines großen Fußballvereins, wo jede zweite Woche andere große Fußballvereine zu Gast sind und ja ganz viele Menschen mitbringen? Ja, kann man da vielleicht Kampagnen fahren? Kann man vielleicht irgendwie klug damit umgehen etc.? Das sind alles Datenfragen. Das sind alles Fragen, wo findet man denn die? Oder gibt es Jobs, in denen man vielleicht geflüchtete Menschen sehr gut integrieren kann, möglichst schnell? Ja, haben große Unternehmen, die aber nicht so sichtbar sind von der Marke her, schon ganz toll gemacht, indem sie sich gefragt haben, wo sind diese Menschen? Was haben die für Probleme? Was gibt es für Hürden juristischer Natur, administrativer Natur, damit die arbeiten können? Und dann haben die ganz gezielt, was sprechen die für eine Sprache? Mhm. Sprechen vielleicht viele Sprachen, unterschiedliche. Und dann haben die Leute identifiziert und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir Menschen, die Muttersprachler in diesen Sprachen sind, in die ja, bestehenden Flüchtlingsunterkünfte senden und müssen anfragen, ob wir mal da vorbeigehen können. Und dann haben die Flyer verteilt und geschaut und hier und da. Und siehe da, plötzlich hat man lokal zumindest ein paar Menschen aktivieren können, die jetzt fürs Unternehmen arbeiten, die andere und die Konkurrenz übersehen haben. Ja? Und weil sie sich gar nicht kümmern, weil sie gesagt haben, egal. Ja? Und meistens, wenn man gegen große Firmen oder sichtbare, sagen wir mal sichtbare Firmen konkurriert, dann haben die sichtbaren Firmen, meinen ja auch, sie hätten es nicht nötig dann. Mhm. Und da ist eine Lücke. Und diese Lücke, die kann man klug überlegen. Und ich habe das ganz toll auch mit anderen Firmen zusammen in Kooperation, habe ich das schon gesehen, dass so eine, also von den letzten Jahren her, eine mit Daten geplante und dann klug umgesetzte Kampagne im Employer Branding war, glaube ich, von PayPal mit, ich glaube, in Kooperation mit einem großen, mit einer großen Pizzakette. Ob es jetzt Domino's war, also nee, wir will ja keine Werbung Domino's machen oder so, ja. Und dann haben die einfach gesagt, unsere Techie-Zielgruppe, wir machen jetzt mal ein Vorurteil. Die machen am Wochenende so Gamer-Abende. So, die treffen sich und zocken.
Nicht so. Das schlechteste Vorurteil.
So, genau, kann ja sein. Ich bin selber Gamer, ich darf das sagen. Ja, wir treffen uns ab und zu und manchmal auch nur online. Aber die haben eine gewisse Tendenz, Pizza zu bestellen. Dann. Ja, so. Und auch das stimmte. Und dann haben die halt einfach einen QR-Code auf die Pizzakartons mit dem Logo von PayPal und so weiter gedrückt und auch innen rein. Ja, da weiß ich noch nicht, wie klug das war, wenn es in den Käse gedrückt wird. Aber auf jeden Fall haben sie es draußen auch drauf gehabt. Und das ging nicht nur viral, weil voll viele Leute ein Foto davon gemacht haben und sagen, ich habe gerade Pizza bestellt und guck mal hier. Und dann haben die aufgrund der Daten in der Bestell-App mit der Kooperation, mit dem Kooperationspartner halt auch überlegt, wer könnte die Zielgruppe sein, also vom Alter her, von der vom Wohngegend her und so weiter und so fort. Und haben die dann auch nicht einfach überall hin diese Pizzakartons ausgeliefert, sondern genau in die Ecken, wo man vermutete, dass zum Beispiel Studierende wohnen. Studierende eines gewissen Fachbereichs, vielleicht auch Informatik oder so. Ja? Und haben die dann dahin geschickt. Ja? Und gar nicht irgendwie breit über ganz München in diesem Fall, sondern halt sehr gezielt. Und das ist einfach super klug. Und das ist jetzt, ich sag mal so, ne, ich meine, wir benutzen, viele benutzen das Produkt dieser Firma. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, als wären sie als Arbeitgeber immer so super präsent überall, in den, neben den großen Tech-Firmen, die alle in München auch stehen, ja, wo man ja fast nicht drum rumkommt, wenn man mit der S-Bahn durch München fährt, sieht man die alle, stehen ja da, riesige Gebäude, tolle Firmen, tolle Sachen, Google, Microsoft, sieht man plötzlich alle links und rechts und denkt, da will ich arbeiten. Und dann kann so eine Kampagne sehr viel Sinn machen. Ich glaube nicht, dass das ultra viel Geld gekostet hat, wenn man da so bedruckte Pizzakartons machen muss und sagt, hey, lass mal so einen Deal machen, ja, und gleichzeitig die Viralität hilft auch der Marke der Pizzakette. Ja. Da sowas ist klug. Und davon, ich bin ja nicht annähernd kreativ genug, ich bin nicht im Marketingbereich, ich bin ja auch nicht im Employer Branding Bereich. Ja. Ich denke, Zuhörerinnen da draußen werden jetzt auf viel, viel geilere Ideen kommen als diese Idee. Aber darum geht's, mit Daten erstmal zu erfassen, wenn das das Problem ist, Fachkräftemangel. Dann auch zu fragen, in welchen Bereichen, ja, dann vielleicht auch zu analysieren, haben wir einen, haben wir keinen, das ist ja auch schon eine gute Sache. Und dann, wenn man das rausfindet, super Kampagnen planen und Prozesse planen und Ansprachen planen und vielleicht auch abseits betretener Pfade zu versuchen, Menschen irgendwie zu rekrutieren.
Nein, ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Kommt aber nicht von mir.
Ja, okay.
Sondern ich habe eine Nachricht für dich.
Okay.
Von Tim. Mhm. Du kennst Tim.
Ja.
Ja, war schon häufig zusammen unterwegs.
Daniel, wenn du auf den aktuellen Markt schaust, was ist aus deiner Sicht der größte Hebel, den Unternehmen jetzt machen können, um die Veränderungen, die gerade stattfinden, in eine gute Richtung zu bringen? Da bin ich sehr gespannt und die Hörerinnen bestimmt auch.
Ich bin ein bisschen gebiased, weil ich natürlich irgendwie mich mit KI und Daten und so viel beschäftige, aber ich glaube tatsächlich KI-Kompetenz im Sinne nicht nur im Sinne des AI Act, dass man jetzt sagt, man macht so eine Checkliste, ab wann ist man KI-kompetent. Was wichtig ist, bisher muss man ja machen. Aber wirklich zu verstehen, an welchen Teilen meines Jobs kann ich für welche Tätigkeiten KI benutzen, um effizienter oder effektiver zu werden. Das ist, glaube ich, so entscheidend. Ich beobachte noch viel zu oft, obwohl wir so oft drüber reden, dass Menschen in so einer Art Konsumhaltung sind und sagen, ja, dieses KI-Ding, dann warte ich erstmal, bis meine Firma mir eine Schulung gibt. Und wenn ich dann eine Schulung habe, dann fange ich mal an, vielleicht die Tools zu benutzen, die es gibt. Und ja, dann schauen wir mal. Und diese neue Art von KI, diese generative KI, dieses ChatGPT und Co., ja, die kann ja mit dir sprechen. Und das unterschätzen viele. Du kannst ja einfach das Ding aufmachen und sagen, ich arbeite als so und so in diesem Unternehmen, in dem Kontext, vielleicht muss man das Unternehmen auch nicht sagen, aus Datenschutzgründen, wie auch immer, ja. Ich habe, das ist mein Arbeitsalltag. Ich mache typischerweise solche Aufgaben. Hier habe ich eine Excel mit meinen typischen Aufgaben zusammengestellt. Die kannst du ja mit hochladen. Kannst ja komplett auch datenschutzkompetent damit umgehen und keine Geheimnisse verraten und nichts. Ja, du kannst ja einfach deinen Job beschreiben. Du könntest auch eine Stellenausschreibung nehmen, die deinen Job relativ gut beschreibt, von einem anderen Unternehmen. Ja, und kannst einfach den Text nehmen, hochladen und sagen, das ist eine Stellenausschreibung, die kommt meinem Job relativ nah. Wo, liebes ChatGPT, kannst du mich unterstützen bei meinem Job? Und dann kriegst du eine Liste von Sachen und GPT dir sagt, dabei kann ich dich unterstützen. Und dann kannst du sagen, weil du ja kritisch bist und die erste Antwort nie glaubst von KI, weil das ja so, macht man ja so, sagst du, ja, okay, weiß ich nicht. Bei welchen dieser Themen gäbe es denn Datenschutzprobleme, wenn du mir hilfst? Und das Ding antwortet dir einfach und sagt, ja, hier und hier und hier. Und dann sagst du, ja, okay, nach KI-Verordnung von der EU, was wären denn Tätigkeitsbereiche, wenn du mir da hilfst, im Hochrisikobereich laut KI-Verordnung und wo nicht? Und schon hast du so eine Art Tabelle, wo du am Ende die nicht datenschutzproblematischen und nicht Hochrisikosachen, mit denen kannst du dann mal anfangen. Und diese Art von Proaktivität, ich sage mit absoluter Sicherheit, dass meine Art Job, interner KI-Consultant, Experte für ein großes Unternehmen, diese Art von konsultativer Tätigkeit, die wird ja in großen Teilen obsolet werden. Ich kann dir noch nicht sagen, ob in 3 oder in 15 Jahren. Aber das ist das Erste, was diese generativen KI-Modelle wirklich gut können, ist ein Sparringspartner sein, mitdenken, Vorschläge machen, Ideen haben, viel mehr Daten kennen, als ich sie kennen kann. Ja? Das heißt, zukünftig wird jemand nicht mehr mich anrufen, sondern einfach eine KI sagen, hey, sag mal, Software-Tool XY, wir haben folgendes Problem, wie können wir das machen, wie können wir das aufbauen? Da muss ich mich doch fragen, was mache ich denn dann? Wie sieht denn mein Job aus? Womit fühle ich mich denn wohl? Und dann könnte man auf so eine Antwort kommen und sagen, naja, dieses ganze Zwischenmenschliche, dieses Vertrauensmäßige, dieses Einschätzende, das Politische in Unternehmen, diese Dinge, die werden ja weiterhin bestehen. Dann kann ich eben weniger von dem anderen Zeug machen. Aber das, darum muss, da muss ich Spezialist für werden, für das, keine Ahnung, zwischenmenschliche Produktmanagement oder so, ja. Das, die Überzeugungsarbeit, die Stakeholdermanagement, all diese Dinge. Dann würde ich mich jetzt darin weiterbilden. Das wäre mein Tipp. Diese Tätigkeitsfelder, die zukünftig relevant bleiben, im eigenen Job zu identifizieren und dann sich daraufhin weiterzubilden. Sollte sich herausstellen, dass ziemlich wenig relevant bleibt, dann sollte man darüber nachdenken, welche Art von Job ist denn am nächsten dran am eigenen Job, in den man irgendwie einen Übergang schaffen kann, in dem man sich re- oder upskillen lassen kann. Und das ist, glaube ich, das wird völlig unterschätzt. Das müssen Unternehmen strukturiert angehen. Die müssen auch ihren Mitarbeiterinnen dabei helfen, sich auf diese Reise zu machen. Denn ich weiß nicht, ob du den Film Don't Look Up kennst mit diesem Meteoriten, das ist mit dem Leonardo DiCaprio, glaube ich auch, wo es ja darum geht, dass, ich meine, da fliegt ein Meteor auf die Erde, aber alle wollen einfach nicht hochgucken und das ist ja auch so eine Persiflage auf die Medienlandschaft in den USA und so weiter, aber ich habe manchmal das Gefühl, mit KI sind wir auch in diesem Moment. Es gibt, ich rede nicht von den Hype-Leuten, aber es gibt seriöse Expertinnen und Experten, Arbeitsmarktforscher und so weiter, die sagen, hey Leute, das wird hier nicht jeden Job obsolet machen, bei weitem nicht, aber es wird schon Jobs verändern. Und beschäftigt euch damit. Und die Leute hören das und sagen, ja, wir müssen sich eigentlich mal damit beschäftigen. Und dann passiert nichts.
Ja.
Und ich denke mir, boah, wir sind jetzt irgendwie in Jahr 3 von diesem generativen KI-Ding. Ehrlich gesagt sind wir in Jahr irgendwas mit 60 der KI-Revolution, weil das in den 50er Jahren erfunden wurde, dieser Begriff. Ja. Das heißt, wir haben das schon 60 Jahre lang und mehr verpasst, verpennt. Und wir stehen immer noch da und sagen, ja, sich das durchsetzt.
Das Internet.
Genau.
Das bleibt doch, oder?
Es ist exakt das Gleiche. Inklusive der Bubble. Wir haben jetzt auch so einen Hype. Ja, ich sage nicht, dass das alles auch investitionstechnisch und so weiter, da kann durchaus auch eine Bubble platzen demnächst. Aber sich nicht, gar nicht damit zu beschäftigen, zu sagen, das habe ich noch nie aufgemacht. Es sind immer noch irgendwie 40% der Menschen, wenn man repräsentativ befragt, die solche Tools noch nie berührt haben. Ich sage, Eieieiei, das wird wild.
Ich glaube, auch die nächsten Jahre werden sehr spannend in der deutschen Wirtschaftslandschaft.
Ja, absolut.
Weil wir auch halt in Deutschland diese breite Spannweite haben zwischen Leuten, die halt wirklich eigentlich die Basics noch nicht haben, darauf aufzusetzen, wie dass sie die Daten vielleicht auch gar nicht gesammelt haben oder die Datenqualität noch nicht haben, die entscheidend dafür ist, dass man mit KI arbeiten kann, dann eben die in dieser Bubble sind, die super crack sind und sich mega eingearbeitet haben und mit allem auseinandergesetzt haben und alles dazwischen.
Ja.
Und das wird, glaube ich, sehr interessant die nächsten Jahre. Und dann wird es auch jetzt nochmal so Richtung HR gedacht, auch wie konzipiere ich das, welche Leute brauche ich, welche Fähigkeiten brauche ich nochmal viel relevanter.
Absolut, das ist so.
Super, Daniel, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke und die ganzen Impulse für ganz viel Mut und Kreativität. Ja. Ich bin jetzt selber ganz motiviert, direkt mit Daten loszurennen. Ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag auf der ZP.
Danke dir, danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Danke dir. Thank you.